praktisches Zusammenleben. Ich weiß nicht, ob das so ein Vortrag wäre, wenn der irgendwo wäre, wo ich als erstes hingerannt wäre. Und so ein Stück weit bei der Vorbereitung oder wenn man drüber nachdenkt und wenn ich jetzt hier stehe und jemand da was zu sagen möchte, dann komme ich mich, wie eigentlich bei den meisten Sachen, worüber ich was sage, irgendwie als erstes wie ein Heuchler vor. Ich weiß um meine Nöte, meine Schwierigkeiten. Ich musste gerade noch an das Lied denken, was wir gesungen haben. Da steht etwas von der Quelle des Lebens und darüber habe ich gelesen, Luque de Nuncio. Und da erinnerte ich mich direkt daran, dass ich von dem mal sehr Schläge bekommen habe, nur weil ich ihm die Kugel aus dem Deo-Roller geklaut habe und er sich die halbe Flasche unter den Arm geschüttet hat. Also so ist das mit dem praktischen Zusammenleben mal, dass das halt irgendwie der eine eine Idee hat und der andere darauf anders antwortet, wie man sich das vorgestellt hat. Praktisches Zusammenleben. Irgendwie tue ich mich mit den Worten auch schwer. Weder praktisch noch Zusammenleben finden wir in der Bibel. Aber wir finden was von der Gemeinschaft und auch von der Verantwortung, wenn wir zusammen sind. Ich habe die Verantwortung, mich nach Gottes Wort jetzt zu richten und ihr habt die Verantwortung, hinzugehen, nach Gottes Wort das zu prüfen. Und ihr habt die Verantwortung, das mitzunehmen nach Hause und festzuhalten, was von Gott ist, was aus Gottes Wort ist und was zu euch redet, egal ob es euch passt oder nicht. Ihr habt auch die Verantwortung, auf mich vielleicht zuzugehen, wenn Dinge da schief liegen und mit mir dazu reden. Zusammenleben oder Gemeinschaft ist ein Unterschied. Gemeinschaft ist immer was, das jeder von den Einzelnen Anteil hat an dem, worum es geht. Wir haben Anteil bekommen an dem, was der Jesus uns gegeben hat, an seinem Leben. Wir haben einen Text, den hätte ich mir jetzt auch nicht dafür ausgewählt, was das Zusammenleben angeht. Aber wir wollen den Text lesen. Und wir wollen uns zumindest ein paar Gedanken machen darüber, auch anhand des Textes, an 2, 3, 4 Sachen, was das zu sagen hat für unser Zusammenleben. Und ich denke, es ist uns da im drüber nachdenken eine Ordnung oder Dinge vorgegeben, zu denen wir immer wieder zurückkehren müssen, wenn es darum geht, ums Zusammenleben. Ich möchte erstmal die Verse vorlesen aus der Apostelgeschichte 2, die uns angegeben sind zu diesem Thema, ab Vers 44. Alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. So weit erstmal Gottes Wort. Und so dankbar gewesen, einfach im drüber nachdenken, dass diese Verse anfangen mit alle gläubig gewordenen. Und ich bin dankbar darüber, dass ich nochmal nachdenken durfte, was es heißt, gläubig geworden zu sein. Gläubig geworden hat was damit zu tun, wo ich mein Vertrauen hinsetze, wo ich meinen Fuß hinsetze, worauf ich mich bewege. Das hat natürlich auch was damit dem Fürwahrhalten zu tun, aber Vertrauen hat was damit zu tun, wo drin ich mich bewege. An dem, was ich festhalte. Aber es hat auch was damit zu tun, was mir anvertraut worden ist. Dass wir vom Herrn Jesus was anvertraut bekommen haben, wo wir wirklich drin leben worden können. Wenn wir nur ein paar Verse zurückkommen, dann sehen wir, dass die, die Gottes Wort aufnahmen, sich taufen ließen und hinzugetan worden sind. Also dieses Glauben fußt sozusagen darauf, dass wir was annehmen, was uns von Gott anvertraut worden ist, nämlich sein Wort und die gute Nachricht, dass der Jesus für uns gestorben ist und unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Also gläubig geworden heißt, wo setze ich meinen Fuß drauf? Und ich denke, hier wird was ganz deutlich. Die Geschwister hier in diesen Versen, die am Anfang überhaupt der Gemeinde hier zum Glauben gekommen sind, die haben wirklich ihren Fuß sozusagen, ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt. Und wir merken, dass das sofort Auswirkungen hat. Da waren Leute und es sind 3000 zum Glauben gekommen am Anfang und wir lesen dann weiter und täglich hat Gott da hinzu. Die haben wirklich ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt und die waren zusammen und da gab es Leute, die hatten Bedürfnisse und es gab Leute, die hatten Besitz. Und die haben ihr Vertrauen nicht auf ihr Besitz gesetzt, die haben sofort ihr Besitz eingesetzt für die Bedürfnisse derer, die dort da waren. Und ich glaube, wenn wir so weiter durch die Apostelgeschichte gehen, uns das angucken, dann merken wir, dass diese Bedürfnisse auch dafür gedient hatten, dass Gottes Wort weitergesagt werden konnte, dass Gottes Wort von Jerusalem ausgehend weitergetragen werden konnte. Dazu dienten auch diese Bedürfnisse, weil diese Menschen wirklich ihr Vertrauen und ihr Herz ganz in den Herrn Jesus gesetzt haben. Und deshalb bin ich froh, dass es eingeleitet ist, so diese Verse, alle, die gläubig geworden sind. Und das macht mir einfach nochmal was deutlich, einfach über Gemeinschaft. Wenn wir so diese Verse lesen, ich möchte da mal einen ganz kurzen Abschnitt innehalten drin, und mir ist das einfach nochmal wichtig geworden. Ich habe mal gehört von einem, einfach um eine Einteilung zu haben. Wie gehe ich mit Worten um, die ich in der Bibel lese? Weil oft kommt ja alles auf mich zu und ich lese, sie verkauften alles, was sie hatten. Muss ich jetzt gleich nach Hause gehen und alles verkaufen? Wie gehe ich mit Gottes Wort um? Und ich fand eine unheimlich schöne Einteilung dafür, dass wir sehen, so vom Anfang der Bibel, von der Schöpfung her, was Gott gesagt hat, dass es eine Schöpferordnung gibt und die gilt für alle Zeit. Wie Gott Dinge gemacht hat und was Gott da hineingelegt hat, dass er uns gemacht hat als Mann und Frau, wie er uns zusammengestellt hat. Und viel finden wir auch in den 10 Geboten wieder von der Schöpferordnung Gottes. Aber wir merken, dass es da im Anfang im Alten Testament eine Zeit des Gewissens gab, die war anders wie die Zeit des Gesetzes. Wir merken, dass es in den Evangelien anders ist wie in der Apostelgeschichte und vielleicht noch mal was anders in den Briefen. Eine schöne Einteilung für das Evangelium habe ich da gehört und gesagt, jedes Mal, wenn der Jesus sozusagen zum Volk redet, dann ist das oft wirklich auf das Volk Israel bezogen. Aber wenn er zu den Jüngern redet und die für sich alleine nimmt, dann hat das schon eine Bedeutung für uns als Gemeinde. Da gibt er ihnen schon etwas wieder, was für uns heute auch noch Bedeutung hat. Mir hat das sehr geholfen. Und wenn ich die Apostelgeschichte sehe, dann sehe ich etwas von der Geschichte des Anfangs der Gemeinde. Es ist ein Geschichtsbericht. Und wenn wir in dieser Geschichte was lesen, dann dürfen wir und können wir auch gucken, was finden wir nachher in den Briefen wieder, wo wir belehrt werden, wie wir uns zu verhalten haben. Und wir finden manchmal kleine Unterschiede. Und wir finden einen Unterschied in der Belehrung wie in der Praxis hier. Wir finden viele Belehrungen darüber, wie wir mit unserem Geld umgehen können. Der Jesus belehrt uns auch darüber. Aber hier finden wir in der Praxis, in der Geschichte, wie das dann passiert ist. Ich habe gedacht, so was für mich sehr krass ist als Beispiel, wir finden in der Apostelgeschichte, dass der Apostel Paulus hinging und den Timotheus taufte um der Juden willen, um denen kein Anstoß zu sein. Und in den Briefen schreibt er den Galatern, wenn ihr nun euch beschneiden lasst, dann seid ihr auch verantwortlich, das ganze Gesetz zu erfüllen. Dann hat der Glaube und die Erlösung darin keinen Wert für euch. Und er sagt, ihr sollt euch nicht beschneiden lassen, weil unser Heil liegt in der Erlösung. Aber in der Geschichte tat das hier, um den Juden eine Tür aufzumachen. Und wir merken, dass da Unterschiede drin sind und dass wir gucken müssen, wo finden wir eine Belehrung darüber? Wir haben die ersten 4 Punkte gesehen, irgendwie der ersten Gemeinde. Das war die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes, das waren die Gebete und die Lehre der Apostel. Und über alles finden wir Belehrung in den Briefen, das finden wir alles wieder und finden wir beschrieben, wie wir damit umzugehen haben. Ich denke, es ist gut, irgendwie zu wissen, wo sind wir und wie gehen wir damit um. Und trotzdem hat es uns was zu sagen, wenn wir lesen, dass sie alles verkauften und dass sie die Güter verteilten, dass da kein Mangel ist. Und ich finde, wenn wir da noch einen zweiten Abschnitt zu lesen, dass uns das noch deutlicher wird, wie das passierte. Lesen wir noch einen zweiten Abschnitt dazu aus Apostelgeschichte 4, ab Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auch ihnen allen, auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitz von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkaufes und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zuteil, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyper von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Wenn ich so eine Geschichte höre und auch von dem Barnabas dieses Geschichte ganz praktisch, was er tat, dass er seinen Besitz verkauft und es niederlegte zu den Aposteln, dann überlege ich, was hat sein Herz bewegt? Was geht da von seinem Inneren von aus? Warum tat er das? Und ich finde es eigentlich schön, dass wir den Barnabas immer wieder finden, bis zu einem gewissen Punkt in der Apostelgeschichte. Dass wir merken, dass der Barnabas später ausgesondert worden ist, dass er, wo er sich getrennt hatte von seinem Besitz, dass er ausgesondert worden ist mit dem Apostel Paulus, die erste Missionsreise anzutreten. Und da finden wir den Barnabas an erster Stelle und den Apostel Paulus an zweiter Stelle. Wir finden den Barnabas, als alle noch Angst hatten vor dem Apostel Paulus, als er sich bekehrt hat und wussten nicht genau, der ist noch so ein Verfolger der Juden, da ist der Barnabas, der den Paulus an die Hand nimmt und mit denen zu den Aposteln geht, weil er das ergriffen hat, weil er in seinem Herzen ergriffen hat, da ist jemand zum Glauben gekommen und der hatte diesen Mut, das zu überwinden, die Furcht, die bei den anderen da war. Und der Paulus ist vorangegangen mit in diese erste Missionsreise hinein. Nachher dreht Gott das nach seinem Willen und setzt den Apostel Paulus an die erste Stelle, nach dem, was Gott dem Apostel Paulus anvertraut hat. Und wir finden das und wir finden, und ich empfinde, es gibt keine Erklärung dafür, wie man damit weiter umgehen kann oder so, aber wir finden, dass es auch Schwierigkeiten gab. Dass es auch beim Barnabas und Paulus um die Frage des Markus Schwierigkeiten gab und dass es da sogar eine Erbitterung gab in den Herzen, worüber der Apostel Paulus lehrt eigentlich, dass es nicht bei uns da sein sollte. Und dann der Barnabas nach Zypern ging, nach seiner Heimat, um da das Evangelium zu verkünden und der Apostel Paulus auf die zweite Missionsreise geht. Aber wir merken, dass was passiert, sozusagen, wo die alles gemeinsam hatten, wo die so eine innige Gemeinschaft hatten. Und wir merken, dass kurze Zeit, nachdem wir hier sozusagen die ersten Schritte in der Gemeinde was lesen, das möchte ich euch so vorlesen, weil das macht mein Herz weit. Und da gibt's auch ein Bild, was mich in der Vorbereitung die ganze Zeit begleitet hatte. Kapitel 4, Vers 4 möchte ich uns lesen. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5.000. Was für ein Wachstum. Die Zahl der Männer kam auf 5000. Kapitel 2 lesen wir noch von 3000, die zum Glauben kamen. Und täglich tat Gott hinzu. Was für ein Wachstum, weil wirklich diese Gemeinschaft gelebt worden ist. Gemeinschaft heißt, es hat jeder Anteil was. Es hat jeder sozusagen, ist mit Anteilhaber. Und ich denke, und ich möchte ein Bild euch sagen, was mich begleitet hat. Als ich in der Grundschule war, und das war für mich schon was Besonderes, da gab es sozusagen einen der ersten Filme, den ich gesehen habe, so Filmprojekte aufgebaut und dann so erste, zweite Klasse an eine Leinwand ein Film, und da ging es drum um die Seenotrettung, wo Schiffe hinausfuhren, um Menschen, die in Seenot waren, herauszuholen. Und dieses Bild hat mich eigentlich begleitet. Wenn Leute hinzugetan wurden, zu denen, die gerettet wurden, dann hat das was mit Rettung zu tun. Und auf so einem Seenotretter, da ist eine Mannschaft, und mich begeistert das. Und wenn ich irgendwo in der See ist, dann gucke ich als erstes im Hafen, ob da so ein Rettungsschiff ist. Da gehe ich als erstes hin. Da zieht es mich hin. Die Astrid muss das eigentlich bezeugen können, ne? Wenn man dann zum Hafen geht, als erstes zu diesem Seenotretter. Und ich liebe dieses große Schiff, wo dieses kleine drauf ist, was dann sozusagen bis zu den Verlorenen, die da in der See sind, hin kann und die da rausfischen kann. Gemeinde, Gemeinschaft, die diente hier zur Rettung von Verlorenen. Für mich ist das wunderbar zu sehen, wie oft dreht sich bei uns so vieles um anderes. Wie vieles dreht sich bei mir und vielleicht bei dir oft um zurechtkommen mit Verletzungen, die wir anderen vielleicht zugefügt haben oder die uns zugefügt worden sind im Miteinander. Bei so einem Seenotrettungseinsatz, glaube ich, weiß jeder seinen Platz. Und das ist dem Maschinisten unten im Maschinenraum genau das gleiche Anliegen, obwohl er gar nichts mitbekommt vielleicht, aber seinen Platz dort einzunehmen, um Menschen zu retten. Ist das noch unsere Gemeinschaft, dass wir wissen, dass Gott uns dort irgendwie so zusammengestellt hat? Und ich habe noch ein Bild irgendwie so vor Augen. Wie kam das, dass hier plötzlich sozusagen der Jesus ist in den Himmel aufgefahren, der Petrus verkündet Gottes Wort, dass plötzlich so Gemeinde zusammenkommt und dass es so entsteht, wie es hier entsteht? Ich habe gedacht, im Vorfeld hatten die Jünger, von denen uns berichtet wird, waren die in der Schule bei dem Herrn Jesus gewesen. Sie haben gesehen, wie er gelebt hat. Sie haben gehört, was er gehört hat, und sie haben auch gemerkt, dass das Leben zu einem ganzen großen Teil aus Gebet bestand. Es werden uns viele Gebete auch des Herrn Jesus berichtet. Sie sind mit hineingenommen worden, haben gelernt vom Herrn Jesus. Und wenn wir so in die erste Zeit hineingucken, dann merken wir bei den Aposteln, dass sie genau das Gleiche mit denen taten, die zum Glauben gekommen sind. Sie lehrten sie. Sie brachten die weiter auf dem Weg des Glaubens. Sie erzählten ihnen das, was sie von dem Herrn Jesus wussten. Und sie traten ein im Gebet für sie. Das war die Aufgabe der Apostel gewesen. Sie belehrten die, und die kamen zusammen, weil sie begierig waren. Jeden Tag, täglich, waren die zusammen, weil sie begierig waren, zu hören von Gottes Wort und diese Gemeinschaft unter Gottes Wort zu haben und dadurch die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu haben. Ich möchte uns einfach nochmal aus dem Johannesbrief die Verse vorlesen, die wir uns schon mal angeguckt haben bezüglich der Gemeinschaft. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3, möchte ich die zwei Verse vor uns stellen nochmal. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Die Apostel Paulus verkündigten das, was sie selber auch gehört haben. Und das ist die Gemeinschaft mit dem Sohn und mit dem Vater. Und das ist die Gemeinschaft, in die auch die Apostel, die gläubig geworden sind, mit hineinziehen möchten. Mir ist, und da kommen wir zu einem dritten Mal nachher noch dazu, mir ist hier was aufgefallen. Dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Ein Wort für vollkommene Freude ist Jubel. Vollkommene Freude, ein Wort dafür ist Jubel. Das ist sozusagen überfließende Freude. Wenn was voll ist, fließt es über. Wenn ein Glas voll ist, was man noch weiter reingießt, fließt über. Ein Wort für überfließende Freude ist Jubel. Habt ihr das Wort eben mitgelesen? Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Ich habe oft in meinem Leben gemerkt, dass das eine der Gabe Gottes ist, die bei mir in meinem Herzen und meinem Leben am meisten mangelt. Die Freude, der Jubel, diese überfließende Freude. Und die ist verborgen in dieser Gemeinschaft mit unserem Herrn und mit unserem Gott. Und dass das auch die Gemeinschaft zusammen ausmacht. Dieses Zusammensein und dieses gemeinschaftlich Zusammensein, es bleibt nicht aus, dass es Punkte gibt, da fangen Schwierigkeiten an. Und das war auch in der ersten Gemeinde so. Und ich denke, dass wir da auch reingucken, wo die ersten Schwierigkeiten auftauchen. Und ich denke, wir können davon lernen. Wollen wir aus Apostelgeschichte 6 lesen, ab Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei den täglichen Bedienungen übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über die Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanon und Timon und Permenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrten sich sehr, und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es mehrte sich die gläubig geworden sind, und es entstand ein Murren unter den Hellenisten. Die Hellenisten, das waren auch Juden, die sozusagen griechisch sprechend waren, die wahrscheinlich nach Griechenland mit vertrieben worden sind, die aus der Diaspora waren, von den Vertrieben, die dort zugegen waren, und deren Witwen wurden übersehen bei der Verteilung der Güter. Und die Apostel, die merkten, wir können nicht mehr allem gerecht werden. Und es gibt Dinge, die getan werden müssen, aber die Apostel merkten, wir müssen dabei bleiben beim Beten und beim Austeilen des Wortes. Und es müssen Männer und gefunden werden, die dort an diese Stelle eintreten. Und es müssen Leute sein, die geistlich sind. Ich habe viele Jahre, hätte ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass für eine Verteilung von sozusagen Geldern oder Gaben, dass da Männer gebraucht werden, die wirklich geistlich sind. Ich habe immer so gedacht, selbst der Jesus hat sozusagen für das Verteilen und das Verwalten der Gelder jemanden genommen, der gar nicht gläubig war, den Judas. Aber in der Gemeinde Gottes, da werden für Gaben und für Dienste Menschen gebraucht, die geistlich sind, die ihren Glauben, ihr Vertrauen, ihren Fuß in der Nachfolge auf den Herrn Jesus setzen. Das macht auch Gemeinschaft aus, dass man Gaben und Aufgaben abgeben kann und muss. Und wenn wir später in die Briefe hineingucken, dann merken wir die Vielfalt der Gaben, die Gott in die Gemeinde gibt und dass sie geistlich angewendet werden dürfen und sollen und dass sie ihren Platz und ihre Auswirkung in die Gemeinde, aber auch nach außen haben. Ich finde schön, dass hier ein guter geistlicher Weg gefunden wird, diesen Mangel zu beheben, diesen äußeren Mangel. Und wie oft macht uns äußerer Mangel zu schaffen? Wir haben uns da, beschäftigen uns immer noch mit dem Volk Israel durch die Wüste. Wie schnell fingen die wegen Äußerlichkeiten an zu murren, obwohl sie nur nach oben gucken mussten und sagen, Gott ist mit uns. Die Wolke steht über der Stiftshütte oder die Wolke geht voran, Tag und Nacht. Und trotzdem murrten sie, weil ihr Topf leer war oder weil das Essen ihnen nicht so schmeckte, wie sie es gerne wollten. Entzweit uns das nicht auch oft, dass wir unzufrieden sind mit Nebensächlichkeiten, obwohl wir gerade die Dinge auch des alltäglichen Bedarfes doch eigentlich haben. Gott hat Wege, Bedarf zu stillen. Und Gott nutzt, dass er Menschen einsetzt und dass die Dinge geregelt werden. Und wenn Dinge geregelt sind, lesen wir als Allernächstes, und das Wort wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich. Ich frage mich ab und zu, warum tut Gott keine Tür auf in meiner Nachbarschaft? Warum tut Gott auch hier so wenig Türen auf? Was hindert dieses Wachstum? Ich bin darüber traurig und ich flehe dafür. Und ich flehe für unsere Nachbarn und für manche andere, dass Gott da eine Tür auftut, dass Menschen hinzugetan werden können. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Und wir merken, dass Gemeinschaft hier, auch wenn wir das so von den Aposteln lesen, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass Gottes Wort im Mittelpunkt steht und das Ringen im Gebet auch im Mittelpunkt steht, auch im Gebet für die Schwierigkeiten, die da sind. Wir können nicht den anderen irgendwie mit Worten wohin drängen, du musst das doch jetzt mal verstehen. Wir dürfen aber im Gebet vor den Thron der Gnade treten und Gott kann Herzen bewegen und kann auch Herzen verändern. Wenn es jetzt hier sozusagen in diesen Versen hauptsächlich um das Bedienen der Tische ging und die äußere Versorgung, ich würde uns gerne da Verse für lesen aus dem Korintherbrief. Und ich finde, ja, dass gerade auch in diesen Versen auf eine Art und Weise, ähnlich wie heute Morgen, unser Herr auch vor unseren Augen steht. Wir haben eine große Verantwortung für das, was uns anvertraut worden ist vor Gott. Das ist nicht so, dass wir hingehen können und sagen, ach ja, das galt für die damals, alles zu verkaufen. Das gilt für uns heute vielleicht gar nicht. Kurz nachdem ich mein Haus gekauft habe, ich war 26 Jahre. Ich wollte aber nicht mein Leben so für mich leben. Ich war noch alleine gewesen und ich bin in eine Gefährdetenhilfe reingegangen und habe geguckt, da ein Praktikum zu machen. Und am Ende des Praktikums sagte der Leiter und sagt, weißt du was, verkauf alles und fange hier an. Ich habe in meinem Herzen gespürt, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist irgendwie, ich hatte keinen Frieden darüber. Und ich bin bis heute davon überzeugt, das war nicht das, was Gott für mich da wollte. Aber ich habe vor ein paar Jahren einen Bericht gehört von Leuten in der Ukraine, wo dann sozusagen da die Krim eingenommen worden sind, und die Christen sind immer doch die Ersten gewesen, die darunter gelitten haben. Und dass manche von denen gesagt haben, Mensch, hätten wir doch, bevor wir hier enteignet worden sind, hätten wir doch nicht alles besser verkauft und in das Werk Gottes investiert. Die haben gemerkt, also es gibt etwas, was viel wichtiger ist. Und ich wünschte, dass es mir immer wieder neu so geht, wie ich das eben mit diesem Rettungsschiff gesagt habe, mit diesem Seenotrettungskreuzer. Ist uns was das bewusst, dass es was Wichtigeres gibt, wie dass es mir und dir jetzt gut geht oder dass ich irgendwas besitze oder habe, dass das Werk Gottes um Verlorene wichtiger ist. Lesen wir aus 2. Korinther 8 ab Vers 7. Aber so, wie ihr in allem überreich seid im Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so sollt ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das tut, sondern auch das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt. Seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch die des Vollbringens da ist, nach dem, was ihr habt. Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat und nicht nach dem, was sie nicht hat. Denn was sage ich? Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach der Maßgabe der Gleichheit in der jetzigen Zeit diene eurer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel dient, damit Gleichheit entsteht, wie geschrieben steht, wer viel sammelt, hat keinen Überfluss und wer wenig sammelt, hat keinen Mangel. Vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen beim ersten Lesen. Ich meine, im ersten Korintherbrief hatte der Apostel Paulus schon darüber belehrt, dass sozusagen am Anfang der Woche zurückgelegt werden sollte. Und hier kommt er, glaube ich, nochmal so darauf zurück, dass sie das, was sie angefangen haben, dass sie das nochmal, ja, fortsetzen sollen, damit sozusagen der Überfluss, der ihnen anvertraut worden ist, den Mangel anderer dienen soll. Ich glaube, gerade ab meiner Generation, und ich gehöre mit dazu, zu den Leuten, die das neu lernen muss. Die Älteren, die vorangegangen sind, die haben das in Kriegs- und Nachkriegsjahren, glaube ich, sehr deutlich mitbekommen. Ich habe das in meinem Elternhaus gesehen, an meinem Vater, der hatte immer eine Preisliste, der erhöhte die, aber er hat die Preisliste erhöht und nicht die Preise für seine Arbeit. Und das, was er mit einem geringen Stundenlohn erwirtschaftet hat, hat er mit frohen und großzügigen Händen weitergegeben. Er hat für sich das behalten, was der Notdurft diente. Ich bin dann beschämt, wenn ich auf mein Leben gucke, wie viel geht über meine Notdurft hinaus. Ich denke, lassen wir uns damit hineinnehmen in diese Beschreibung des Apostel Paulus und lasst uns mit hineinnehmen in dieses vollkommene Vorbild unseres Herrn Jesus Christus, der reich war, ein Reichtum, den wir nicht fassen können, Sohn des Höchstes, Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der um unseres Willen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden. Schau mal auf die Uhr. Es ist mir irgendwie ein Anliegen, euch ein Kapitel der Bibel noch vorzustellen und vorzulesen, wo uns eigentlich dieses Anliegen mit in die Gemeinschaft, mit in die Freude, mit in das Zusammensein hineingezogen zu werden vom Herrn Jesus in seinem Gebet in einer so wunderbaren Weise ausgedrückt wird und wir merken, welches auch der Weg Gottes ist. Ich dachte an Johannes 17, dieses hohe priesterliche Gebet, wo uns sehr viel von dieser Gemeinschaft ausgedrückt wird, von dem wir auch schon gehört haben. Lesen wir das und lassen uns ein Augenmerk drauf haben, ja, wo wir diese Gemeinschaft finden und wo wir diesen Weg des Herrn Jesus finden, uns damit hineinzunehmen. Johannes 17. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich denke, ein unheimlich hoher Ausdruck von Gemeinschaft, eins sein. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, wo du mit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Was für ein Eintreten in unser Leben durch unseren Herrn und Heiland, durchs Gebet. Wie wichtig ist das Gebet, im dort hineingenommen zu werden, in diese Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Vater, auch dann dadurch ins Miteinander. Und wie wichtig ist Gottes Wort, auf dem alles gegründet ist. Ist das meine Grundlage, in der ich meinen Glauben setze, indem ich im Vertrauen in den heutigen Tag weitergehe? Ich weiß, dass für manche praktische Gemeinschaft vielleicht heute zu kurz gekommen ist. Vielleicht zwei kleine Beispiele noch von praktischer Gemeinschaft, auch aus der Apostelgeschichte. Zwei Beispiele, eins haben wir letzte Woche schon vor unseren Augen stehen gehabt. Die Tabitha, auch Dorcas genannt, ist verstorben, alle weinten. Petrus kommt dazu und ich lese dann ab Vers Kapitel 9, ab Vers 39. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als sie angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach, und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorcas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, stehe auf. Sie aber schlug die Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf, und er rief alle Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurden aber durch ganz Joppe hin bekannt, und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass sie viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieben. Was mir entscheidend war, was zeigten diese Witwen? Das waren die, die doch wirklich bedürftig waren. Die zeigten was für einen Mann wahrscheinlich ungewöhnlich ist. Sie zeigten diesem Mann, dem Petrus, Ober- und Unterkleider. Ich weiß, dass wahrscheinlich die meisten von uns wissen, was soll ich jetzt damit? Aber sie zeigten etwas. Was für ein Herz der Liebe hatte diese Frau zu den Witwen gehabt, die wirklich Bedarf hatten. Und sie, die Dorcas, die verstorben ist, hat die bekleidet. Praktische Gemeinschaft. Das, was ihr anvertraut worden ist, die Nähstube, Nadel und Faden und die Stoffe, nutzte sie, um Witwen zu bekleiden. Für das Sichtbare und das Nichtsichtbare. Was für ein Herz der Liebe. Was für eine Gemeinschaft. Was ist mir und was ist dir anvertraut? Wie lebe ich praktisch diese Gemeinschaft? Ganz früh ist mir das auch irgendwie schon im Wort Gottes aufgefallen. auf der Missionsreise des Apostel Paulus nach Philippi. Da war eine Frau namens Lydia, eine Purpurkrämerin, Apostelgeschichte 16 ab Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich an dem Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Auf dieser Missionsreise haben sozusagen der Apostel Paulus, die haben sozusagen die heutige Türkei verlassen, sind nach Griechenland rüber und haben einen Ort gesucht und gesucht, wo Menschen waren, die beteten. Und meistens war es da auch der Synagoge und hier war es der Ort, wo Frauen beteten an den Bächen. Und hat doch das Wort Gottes gesagt. Und diese Lydia kommt zum Glauben und sie sagt: Wenn es so ist, dann soll doch mein Haus dir jetzt offen stehen, wo du auf der Durchreise bist. Dann soll doch das, was ich habe, auch dir gehören und dir mitdienen. Das konnte die gar nicht anders. Die konnte gar nicht anders, wie zu sagen, ich habe jetzt Teil an dem gleichen Herrn und Heiland. Ich öffne dir mein Haus. Es steht dir alles zur Verfügung. Praktische Gemeinschaft. Das ist mehr wie Zusammenleben. Das ist das Herz mit meinem Herrn und Heiland zu teilen für jeden, der zu ihm gehört und auch für die, die draußen sind. Und mir ist einfach nochmal wichtig geworden, und das zieht sich mit ein paar Sachen, ich habe es jetzt nicht vorgelesen und es ist jetzt auch nicht mehr der Zeit, es zieht sich durch diese ersten Kapitel der Apostelgeschichte, dieser Rettungsplan des Herrn durch, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sich Menschen bekehren zum lebendigen Gott. Das kann der Herr von innen heraus machen. Lassen wir unseren Platz da einnehmen, wo Gott uns eingestellt hat. Ich bin für jede Zeit des Gebetes dankbar, die man auch gemeinschaftlich haben kann. Lass man das neu auch mittwochs anfachen oder auch wenn wir so in den Häusern zusammen sind, der Gnade des Herrn befohlen.